Damit
los!
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel. Wobei heute der Untertitel nicht stimmt, denn wir haben Besuch. Lara, stell dich doch mal ganz kurz vor.
Genau, hallo, ich bin Lara und ich freue mich richtig, dass ich heute hier sein darf. Das ist mir eine sehr große Ehre. Ich bin 15 und mache deswegen gerade mein Schülerpraktikum. Deswegen bin ich hier und ich komme aus Falkenbach, gehe da an die JG Wolkenstein Schönbrunn. Sehr liebe Grüße an der Stelle an euch alle.
Vielen Dank, schön, dass du heute dabei bist. Wir werden dann noch ein bisschen was von dir hören. Wir haben heute wieder einen spannenden Bibeltext, wo es um eine Person geht, die merkt, dass sie eigentlich immer auf einem völlig falschen Weg war und die dann umkehrt und einen völlig neuen Weg geht. Und darum wollen wir die ersten Fragen auch mal in die Richtung stellen. Lars, ich habe eine Frage für dich. Was ist das Dümmste, was du mit voller Überzeugung gemacht hast?
Also ich habe die Frage ja vorher schon mal gelesen und musste sofort an eine Geschichte denken, wo meine Schweine, also ich habe Schweine, ich habe so einen Bauernhof und ich habe zwei Schweine und die waren damals noch Ferkel. Und die mussten irgendwie zum Impfen, zum Kastrieren. Ich musste die zum Kastrieren zum Tierarzt bringen. Und ich hatte aber kein passendes Behältnis. Solche Ferkel, die stopfst du und nicht irgendwie in so eine Pappkarton rein. Da brechen die einfach aus und fressen sich da raus oder so. Habe also eine Holzkiste gebaut. Und der finale Schluss dieser Holzkiste sollten zwei coole Griffe sein. Oder was heißt coole? Einfach zwei praktische Griffe. Und ich habe gesehen bei mir in der Werkstatt, bin so ein bisschen rumgeschlichen, was könntest du denn als Griffe nehmen, und hab so einen Sicherheitsgurt vom Auto gesehen und dachte, wow, das wäre eigentlich ganz cool, das ist auch so ein bisschen handschmeichelnd. Ich schneide da einfach zwei Stücke raus, mache die Hymen fest und kann dann schön diese Kiste tragen. Da habe ich dann gedacht, na gut, wie teile ich denn die? Hab dann keine Schere gefunden, hab auch kein Messer gefunden und dachte, na gut, du hast ja eine Kapp- und Gärungssäge, du schneidest einfach diesen Sicherheitsgurt in kleine Abschnitte. Und habe aber nicht so gedacht, dass das nicht funktionieren könnte. Und wie ich mir da, wie der erste Sägezahn sozusagen diesen Sicherheitsgurt berührt, zerfetzt das Ding, das schleudert durch die ganze Bude in der Werkstatt. Also, dass ich hier heute noch sitzen kann, ist reine Gnade. Also muss ich so sagen, das war lebensgefährlich. Also versucht bitte niemals mit einer Säge, mit einer Kapp- und Gärungssäge oder irgendeiner Säge einen Sicherheitsgurt auseinanderzuschneiden. Das geht in die Hose.
Das ist gut zu wissen, ist ja eine ganz alltägliche Gefahrensituation.
Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal was völlig Dummes gemacht?
Ja, eine Geschichte, die mir da eingefallen ist. Wir waren auf Konfirmandenrüstzeit und am vorletzten Tag machen wir dort immer so eine Aktion, wo wir sagen, wir wollen dem Ort dienen, wo wir auf Rüstzeit sind. Und wir haben dort auf dem Friedhof Laub zusammengerechnet und hatten dann so einen richtig großen Haufen. Und ich habe dann zu den Jugendlichen gesagt, hey, es wäre bestimmt eine mega witzige Aktion, einfach in den Laubhaufen reinzuspringen, dort so eine Art Körper reinzumachen. Und der Haufen war auch echt hoch. Also für mich sah das sehr sicher aus. Was das Dümmste daran ist, ich habe es nicht selber getestet, sondern habe halt dann eine von den Mädels motiviert, probiert es doch mal aus. Und die ist halt voller Elan richtig hochgesprungen da rein. Und ist aber halt einfach durchgeschlagen bis auf den Boden.
Ach du Scheiße.
Und voll mit dem Kopf aufgeknallt auch. Und erst war es noch ganz okay, aber später hatte die mega Kopfschmerzen, ihr war es schlecht. Und wir mussten sie dann echt ins Krankenhaus bringen wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und es war halt schon eine echt dumme Aktion. Ich habe das auch noch gefilmt, also es gibt davon sogar noch Videos. Mein Beitrag war, sie zu dem Schwachsinn anzustacheln und es zu filmen. Genau, es war schon ein bisschen eine dumme Aktion, aber am Ende ist nichts passiert. Sie durfte sogar an dem Abend dann wieder aus dem Krankenhaus raus und für sie war das eigentlich dann sogar noch so ein Zeugnis geworden, dass sie dann an dem Abend zum Lobpreisabend mit dabei sein durfte und kam irgendwie genau rein, als gerade gebetet wurde, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist. Von daher war das für die Gruppe ganz cool, aber ich habe echt ganz schön geschwitzt.
Ja, also red dir das jetzt mal nicht so schön. Doch, ne? Also wie, du hast es nur dafür getan, die hat sich nur verletzt.
Nein, ich habe gesagt, es war dumm.
Ja, Lara, mal eine Frage an dich, wenn du schon in der Runde mit sitzt. Gibt es etwas, was du lange Zeit vielleicht falsch verstanden hast oder falsch benutzt hast oder überhaupt falsch gemacht hast?
Ja, also mir ist da irgendwie eingefallen, dass ich einen Songtext irgendwie immer falsch gesungen habe. Also ihr kennt ja bestimmt das Lied Sei ein lebendiger Fisch. Und da kommt im Refrain so Schwimm, Schwimm, Schwimm. Und ich sag aber, dass es eigentlich Schwipp, Schwapp, Schwupp heißt. Und ich habe erst beim letzten Praise United herausgefunden, dass es Schwimm, Schwimm, Schwimm heißt. Und das war schon eine sehr tiefgreifende Veränderung in meinem Leben.
Da zu stehen und zu merken, oh, ich habe das die ganze Zeit falsch. Aber da gibt es ja viele Songtexte gerade hier, was ich, Agathe ja, Power stimmt. Und so. Wir hatten da ja vorhin mal so ein paar Songtexte, die man, das ist, also es ist schon vielen passiert, Dinge falsch zu verstehen. Und von daher, wie sieht es bei dir aus, David?
Eine Sache, oder ich fange anders an. Ich habe mich das gefragt, mir ist nichts eingefallen. Das sagt ja auch schon was aus. Dann habe ich meine Frau gefragt und ihr sind viele Sachen eingefallen. Also ihr fällt wahrscheinlich eher auf, was, wo ich auf dem Holzweg bin. Und ein was sie mir gesagt hat, ich habe immer gedacht, dass in Filmen Frauen Kinder bekommen, dass es eher so eine Mache von den Filmmachern ist, dass die Frauen dann so rumschreien. Und das habe ich wirklich geglaubt. Und als meine Frau dann unser erstes Kind bekommen hat, dann habe ich gesagt, hey, schrei doch mal nicht so rum, spar dir lieber deine Kraft für die Geburt. Und das fand sie natürlich nicht so cool, die Aktion. Ja, und da habe ich auch einfach wirklich was völlig Falsches gedacht. Oder noch eine andere Nummer, ich habe, das war bei uns zu Hause so, freitags wurde immer gebaden, also als ich klein war, in der Woche nur geduscht und freitags war Badetag und an dem Abend mussten wir immer nicht Zähne putzen. Und für mich war das völlig logisch, dass wenn man badet, man nicht Zähne putzt. Und das habe ich auch übelst spät mal hinterfragt, ob das überhaupt Sinn macht, dass wenn man badet, dass man an dem Tag nicht Zähne putzt.
Das ist doch völlig logisch, weil der Dreck ja nachrutscht.
Genau.
Und dann von den Zähnen.
Ja. Ich ziehe es heute noch durch.
Ja, einwandfrei. Also, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr badet, müsst ihr an diesem Tag nicht Zähne putzen. Ich musste so dran denken, es ist zwar ein bisschen gemein, aber ich sage keinen Namen an meinen Cousin. Der hat auch solche Fails dabei, wo er was jahrelang falsch verstanden oder falsch gemacht oder falsch gedacht hat. Und er war sogar schon Erwachsener, wo er das noch gedacht hat. Also zum einen hat er bis zuletzt geglaubt, dass es Einhörner gibt. Also es ist irgendwo auf dieser Welt Einhörner einfach leben, wie Giraffen oder wie Elefanten oder Kängurus, keine Ahnung. Irgendwo da draußen gibt es Einhörner. Und das hat er mal bei so einem geselligen Abend so nebenbei gedroppt. Und wir haben gesagt, wie bitte? Es gibt doch keine Einhörner, das ist eine Märchenfigur. Und dann kam noch das Zweite raus, dass der auch jahrelang geglaubt hat, dass Löwenzahn und Pusteblumen verschiedene Pflanzen sind. Und er hat sich jahrelang gewundert, warum das Feld erst gelb aussieht, völlig von Blüten übersät und Wochen später weiß. Und er hat gedacht, das ist schon krass, wie da verschiedene Blumen da in so kurzer Zeit dann so eine große Menge da einnehmen. Also ich nenne jetzt keinen Namen, es ist mein Cousin, ein hochintelligenter Mensch, der wahrscheinlich sogar mehr verdient als ich, aber er hatte eben auch zwei Dinge, die er jahrelang falsch gedacht hat.
Aber da hat man wenigstens was zu lachen.
Wenn wir schon selber nicht so krasse Geschichten erleben, dann muss man jemand anders hier mit vors Mikro zerren.
Ist richtig. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Was wäre realistischer, du gibst sofort zu, dass du falsch liegst bei irgendeiner Sache oder du verteidigst 20 Minuten lang deinen Standpunkt, obwohl du vielleicht eigentlich schon ahnst, naja, so richtig im Recht bin ich ja nicht.
Ja, da musste man meine Frau fragen. Also ich liebe diskutieren und tatsächlich ist es so, dass auch wenn ich falsch liege und das sogar weiß oder ahne, so genau wissen, oder würde ich jetzt mal behaupten, immer weiß man es ja auch nicht so genau, aber man verteidigt es manchmal bis aufs Messer, zumindest die Vermutung, es könnte auch falsch sein. Und da bin ich ganz groß und ganz vorn dabei. Also ich diskutiere gerne, ich habe gern Recht, bin dahingehend vielleicht auch stolz, Fehler sich nie einzugestehen und auch von meiner Frau nie einzugestehen und merke aber, das macht auch viel kaputt einfach. Also stolz oder Recht haben zu wollen, ist eigentlich eine völlig schlechte Eigenschaft. Ja. Und die entdecke ich bei mir leider oft und bin da sozusagen auch dran, mit Gottes Hilfe da Dinge auch zu ändern, aber das passiert nicht von heute auf morgen. Und es gibt immer wieder Momente, wir haben neulich erst darüber geredet, wir gucken gerade die Serie Haus David an und da gibt es so eine Szene, wo der David noch nicht König war und trifft sich da mit der Tochter des bisherigen König Saul und die treffen sich zu zweit dort in einer Bibliothek. Und meine Frau gleich, nee, das gab's damals nicht, das ging nie. Und ich habe dann nur so nebenbei, ja, du bist natürlich Expertin für Altes Testament und wie man sich damals treffen konnte. So. Und, ja. Und da hat sich das so langsam hoch. Und keiner von uns beiden, vor allem ich, wollte eben nicht nachgeben, dass ich mich auch irren könnte und sie recht haben könnte. Und wir haben dann so lange diskutiert und am Ende bin ich wütend ins Bett gegangen und wir haben die Serie nicht, die Folge an dem Abend nicht zu Ende angeguckt. Und das ist so ein Moment, wo mir es einfach nie gelungen ist, den Stolz in dem Moment zu überwinden und zu sagen, ja, Liebling, möglicherweise hast du sogar recht und ich liege hier falsch.
Zumal es ja eine belanglose Situation war.
Völlig sinnlos, völlig belanglos. Und solche Momente sind es aber eben manchmal gerade im Alltag, wo es gar nicht um Weltbewegendes geht, aber wo man so lange an seinem Recht festhält oder sein Recht haben festhält.
Ja, das kenne ich auch gut.
Nee, super lustig, die Geschichte, aber wie geht's bei dir? Wie tickst du da?
Ich würde sagen, ähnlich. Also ich glaube, was da mir zugute kommt oder vielleicht auch manchmal ein Nachteil ist, ich kann, denke ich, ganz gut reden. Ich habe auch in der Schule mündliche Prüfungen geliebt, weil ich denke, ich konnte dort auch was erzählen, wenn ich keine Ahnung hatte. Vielleicht nehme ich jetzt auch einen Podcast auf wegen dieser Eigenschaft, irgendwas labern zu können. Und so ist es auch in irgendwelchen Streits, gerade mit meiner Frau. Ich glaube, ich kann gut argumentieren. Sie beschwert sich dann, dass ich sie an die Wand rede. Und selbst wenn ich nicht recht habe, kann ich das, was ich sage, so sagen, dass sie dann oft das Gefühl hat, oh, ich denke, ich bin im Unrecht. Und dann entstehen dadurch aber auch völlig sinnlose Situationen, wo man aus einer Mücke einen Elefanten macht und ewig lang rumdiskutiert und irgendwie vielleicht im Streit auseinandergeht, obwohl ich vielleicht innerlich schon lange wusste, es ist Quatsch und es wäre schon lange dran gewesen zu sagen, hey, wir beenden das jetzt, es tut mir leid, ich bin hier zu weit gegangen, ich habe hier viel zu fest mich gefahren und ja, und auch vor den Kindern wäre es ja cool, einfach manchmal zu sagen, es tut mir leid.
Ja.
Das war Quatsch und auch damit ein Vorbild zu sein.
Lara, wie sieht es bei dir aus? Gibst du gern Fehler zu oder wenn du merkst in der Diskussion, oh, du hast möglicherweise Unrecht oder bist du dann gar nicht im Vorfeld so, dass du sagst, hier weiß ich es aber ganz genau, obwohl du es nicht genau weißt und kommst gar nicht erst in solche Momente wie wir?
Also ich würde schon sagen, dass ich da auch wie ihr eher bin. Also ich habe schon sehr gern Recht und ich denke, ich kann auch sehr gut meine Position verteidigen, auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht im Unrecht bin. Es tut mir auch leid an alle, bei denen ich das schon mal gemacht habe. Aber ich glaube auch, dass ich da vielleicht manchmal ein bisschen mehr Einsicht zeigen sollte einfach.
Dankeschön. Also großes Sorry an alle, die wir jemals verletzt haben durch unsere Dickköpfigkeit. Ich würde sagen, wir steigen ein in den Bibeltext. Ich würde ein Gebet sprechen und dann darfst du, Lara, den Text uns vorlesen. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir in deinem Wort jetzt lesen dürfen und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest und dass dein Geist uns verändert. Amen.
Wir lesen Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 19. Die Bekehrung des Saulus. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nichts sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias, er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus. Und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften.
Vielen Dank. David, was ist so dein erster Punkt, wo du hängen geblieben bist?
Ich bin an dem Vers 8 hängen geblieben, wo der Saulus blind wird. Und ich finde es spannend, er wird zwar blind, aber sieht zum ersten Mal die Wahrheit. Also es ist irgendwie so eine Ironie in diesem Vers,
ja.
Aber vielleicht auch in dem ganzen Leben von ihm. Man muss ja ein bisschen den Hintergrund kennen. Der Saulus ist ein Schüler von Gamaliel, also er war ein Pharisäer und hat die Ausbildung bei dem Rabbi Gamaliel gemacht. Und das war so der der Elite-Rabbi zu der Zeit. Also der war quasi Harvard und MIT.
Alles zusammen.
Alles
Hyper-Professor.
Also eine bessere Ausbildung konnte man zu der Zeit nicht bekommen. Und der Paulus wusste wahrscheinlich alles. Der war super ausgebildet, kannte die Mosebücher auswendig, er kannte die ganzen Propheten und er wusste eigentlich auch alles, wie Jesus angekündigt ist. Also es gibt über 300 Prophetenstellen, die konkret Jesus als Messias ankündigen und ganz vieles von dem, was dort angekündigt wurde, erfüllt sich ja im Detail in Jesus. Also bis zu dem Leiden, wo Jesaja davon schreibt, zum Beispiel Jesaja 53, wenn ihr es nachlesen wollt. Und im Detail passiert es genauso, wie es prophezeit ist und trotzdem checkt es Paulus nicht oder Saulus. Genauso wie viele andere Juden es nicht checken. Aber auch das steht ja schon im Alten Testament, dass es so eine Verstockung gibt, dass irgendwie Leute dies sehen mit ihren Augen, aber im Herzen irgendwie nicht begreifen können. Und ich denke, da ist irgendwie eine große Parallele auch zu uns, dass wir manches vielleicht hören oder sehen, aber es irgendwie nicht im Herzen an uns ranlassen. Und bei Saulus finde ich so krass, am Ende steht er dort, ihm vieles wie Schuppen von den Augen. Also so steht wenigstens bei Luther. Und ich finde es krass, er hat dann wahrscheinlich alles verstanden. Also dass Jesus all das erfüllt, dass es eigentlich Sinn macht, dass er gar nicht seinem Wort oder der Bibel untreu sein muss, an Jesus zu glauben, sondern dass es genauso stimmt, dass er sich als Sohn Gottes ankündigt, schon in dem, was er sagt. Also auch hier sagt er ja zu Paulus, ich bin Jesus. Da steht im Griechischen Ego Emi. Also ich bin, und es ist diese Anlehnung an den Gottesnamen aus dem Alten Testament, ich bin, der ich bin. Also in so vielen Details zeigt sich Jesus hier als Gott und Paulus checkt das in dem Moment, ihm fällt es wie Schuppen von den Augen und dann finde ich es noch spannend, dort steht dann am Ende des Textes, er betet, also was auch so zeigt, er hört auf sein Wissen, auf seine Vernunft zu vertrauen, sondern er fragt Gott, was willst du mir hier sagen, wo muss ich vielleicht doch umdenken? Und ganz am Ende steht dann, er lässt sich taufen. Und das ist ja auch eigentlich so ein Bild, und das schreibt Paulus selber mal später in einem Brief, der alte Mensch wird dort ersäuft und der neue kommt aus dem Wasser raus. Also so ein ganz bildliches Ding. Und ich finde, hier ist es unglaublich greifbar. Der alte Mensch war dieser Gelehrte Saulus, der so viel wusste. Und der neue Mensch, der rauskommt, ist Paulus, der von sich selber sagt, ich bin der Kleinste. Also im 1. Korinther 15, Vers 8 steht, ich habe ihn gesehen und ich bin der Geringste von allen, weil ich die Gemeinde verfolgt hat. Also er denkt selber nicht mehr so stolz von sich, sondern ganz klein und kommt als anderer Mensch aus diesem Wasser raus bei der Taufe.
Und das ist ja auch das Spannende, weil das ja in dem Namen schon drinsteckt. Ne? Saulus, sein hebräisch-jüdischer Name, heißt der Begehrte, der Ersehnte. Da kann man sich richtig vorstellen, wie er vor einem Spiegel früh steht und ein bisschen mit den Armen flext und sagt, oh, ich bin der Begehrte, ich bin der Ersehnte, ich bin hier der Hengst, ich habe einen richtigen Weg und so. War ja auch sein Auftreten. Er war sich sicher, ja, das, was ich tue, ist richtig und ich bin gut und ich bin nötig. Und nach der Begegnung hier mit Jesus nennt er sich ja nicht mehr Saulus, sondern nur noch Paulus. Und Paulus war sozusagen sein römisch-lateinischer Name und er heißt übersetzt der Kleine. Also er nennt sich dann nicht mehr den Ersehnten, den Begehrten, der tolle Hengst vom Spiegel, sondern er ist der Kleine, der ohne Gott gar nichts mehr tun kann. Und er sagt ja auch später, und das fand ich ganz interessant zu dem, was du sagtest, weil er ja so gelehrt war, und viel später in seinen Briefen lesen wir in der Bibel, dass er sagt, heute erachte ich das als Dreck. Also er sagt, sein ganzes Wissen und das, was er meinte, was er von sich gehalten hat, erachtet er heute als Dreck, wenn er doch nur diesen Jesus hat und wenn Jesus ihm vorangeht.
Ja.
Genau. Mein erster Punkt, ich bin hängen geblieben an Vers 3 und 4. Da stecken mehrere Punkte in meinen Augen drin. Ich lese uns nochmal vor. Da heißt es, als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also ich bin erst bei diesem Licht vom Himmel hängen geblieben. Also dann geht ein Licht auf. Und dieses Licht ist nicht irgendwie in ihm, sozusagen, dass er plötzlich die große Erkenntnis hat und diese Texte, die er ja alle kannte, nebeneinander legt und sagt, ja, ach so, jetzt verstehe ich das. Also so eine Veränderung, die aus mir heraus geschieht, sondern diese Veränderung in der Geschichte von Saulus passiert von außen, vom Himmel, von oben. Also ich bin überzeugt, dass wirklich nachhaltige Veränderungen, oder das steckt für mich hier auch drin, nachhaltige Veränderungen in unserem Leben letztlich von oben kommen müssen, von Gott kommen müssen. Also ich kann, wenn ich merke, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, was ich so für schlechte Eigenschaften habe. Eine schlechte Eigenschaft, die ich so habe, ist auch meine, dass ich gerne aufbrausend bin. Also dass kleine Dinge mich zum Überkochen bringen. Und ich habe da schon ein paar Mal gemeint, es irgendwie verbessern zu können, indem ich mir da mehr Mühe gebe. Und das gelingt einfach nicht. Du hältst eine Woche durch und bist da anders oder keine Ahnung, wenn du vielleicht ein Problem hast mit Lügen, dann tust du mal eine Woche weniger lügen. Oder wenn du ein Typ bist, der halt oft nörgelt und sagst, na gut, jetzt gebe ich mir mal Mühe, nicht mehr so zu nörgeln, dann hält das immer nur, das hat immer nur eine begrenzte Halbwertszeit. Ja. Das ist oftmals keine dauerhafte Veränderung. Und diese Veränderung, die der Saulus aber erlebt, die kommt von außen. Die kommt nicht von ihm, sondern die kommt von außen. Da kommt dieses Licht vom Himmel. Gott bringt da eine Veränderung in sein Leben rein. Und das ist eigentlich das, was wir brauchen, dass Gott die Dinge verändert, die bei uns schieflaufen. Und dann ist mir noch bei diesem Vers 4 aufgefallen, dieses hörte eine Stimme, also Saulus hörte eine Stimme. Und ich habe mich gefragt, was sind so die Menschen oder wo dürfen andere in mein Leben hineinreden? Mich vielleicht auch korrigieren, mir auch sagen, ey, hörst mal drauf, wie du dies oder jenes tust oder wie du da redest, das finde ich nicht gut. Also haben wir überhaupt so Menschen, denen wir das Mandat geben und sagen, ey, ich möchte, dass du, wenn dir was auffällt in meinem Leben, was irgendwie in die falsche Richtung geht, dass du da bewusst mich auch drauf ansprichst, da in mein Leben auch hineinsprichst, haben wir solche Menschen. Und ich glaube, wir brauchen Leute, die uns auch mal korrigieren können, auch wenn es schwer ist, weil man eben ein Stück weit so Stolz ablegen muss.
Ja.
Aber man muss eben sagen, gut, ich gebe dem anderen jetzt das Recht, was Kritisches in mein Leben zu äußern. Das hat was mit Stolz zu tun. Und interessant fand ich noch, vielleicht als letzten Punkt, es ist schön und gut, wenn wir eine Meinung über Gott haben. Also Saulus hatte eine Meinung über Gott. Der wusste, wie Gott zu ticken hat. Und er wusste oder war der Meinung, Gott will diese Christen nicht. Und ich muss sie töten. Und es gab ja selbst auch in Zeiten der Christen schlimme geschichtliche Ereignisse. Also Christen, es gab mal Christen, die waren irgendwann mal im Mittelalter der Meinung, wir gehen jetzt in die Kreuzzüge. Wir müssen die Leute, die gegen diesen christlichen Weg sind, müssen wir umbringen. Wir haben oftmals Meinung über Gott. Aber das Entscheidende an der Geschichte ist eben nicht unsere Meinung über Gott, sondern was hat Gott eigentlich für eine Meinung über uns? Was hat Gott eigentlich für eine Meinung über dein Leben? Was würde Gott dir sagen, wenn du ihn heute treffen würdest oder ja, vor seinem Richterstuhl stehst? Was würde er sagen zu deinem Leben? Und das ist eigentlich die alles entscheidende Frage. Und Gott hat eben oftmals eine ganz andere Meinung als wir über unser Leben. Also das, gerade in der Apologetik spielt das ja eine wichtige Rolle, ne? Die Meinung Gottes oder wer bestimmt eigentlich, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Wenn wir Menschen das bestimmen, dann ist es letztlich belanglos, weil dein Nachbar kann was, verändert sich immer wieder. Ne? Also Frankreich hat andere Gesetze als Deutschland oder wir haben ein anderes Menschenbild bei uns als, was weiß ich, irgendwo in Indien oder wo es ein Kastensystem zum Beispiel gibt.
Ja.
Also die Meinung, was gut und richtig ist, wenn sie von Menschen bestimmt ist, die ist halt sehr vielen Veränderungen unterworfen. Und das sah vor 100 Jahren auch in unserem Land ganz anders aus, was richtig und was falsch ist. Und möglicherweise wird es in 100 Jahren auch wieder ganz anders aussehen. Das heißt, dort, wo wir keine Autorität über uns und über unser menschliches Dasein hinaus haben, dort ist eigentlich gut und richtig belanglos. Und Saulus merkt aber hier, dass er zwar der Meinung war, was richtig und falsch ist und das möglicherweise das damals auch en vogue war, aber er merkt in dem Moment, ey, Gott hat eine ganz andere Meinung. Und das Entscheidende ist letztlich, wie ist Gottes Meinung? Und das sollte deswegen auch heute wieder, immer wieder unsere Meinung sein. Wie ist die Meinung Gottes eigentlich über mein Leben? Wie ist die Meinung Gottes eigentlich über unsere Gesellschaft? Über die ganzen wichtigen Fragen, die uns gerade umtreiben, auch in den Medien. Am Ende hat das letzte Wort Gott darüber. Und deswegen sollte schon jetzt, heute und hier, unser Bestreben danach sein, die Meinung Gottes rauszubekommen. Und dazu haben wir die Bibel. Und darum lesen wir jetzt auch gerade drin. Und darum gibt es diesen Podcast. Genau, das vielleicht so zu meinem ersten Punkt.
Ich denke, das ist auch vielleicht noch ergänzend gesellschaftlich so ein Ding, dass Stolz ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte was Negatives war, als eine ganz klar negative Eigenschaft eingestuft wurde. Und ich habe das Gefühl, heute ist Stolz eher was wir feiern oder was gesellschaftlich gefeiert wird. Sei stolz auf deinen Weg, sei anders wie alle und geh diesen Weg. Aber eigentlich ist Stolz halt dieses, ich lasse mir von niemandem was sagen und ich fühle mich selber so geil, dass ich mich nicht korrigieren lasse. Und darum ist es, glaube ich, heute noch mal unpopulärer, als es schon immer war, sich korrigieren zu lassen.
Das wäre die spannende Frage, gibt es einen gesunden Stolz? Ne? Also man, umgedreht könnte man denken, auf alles, was ich mache und so, es ist alles ungenügend, es ist alles Mist. Ne? Das macht ja auch was mit dir, wenn du nur so denkst. Aber wenn der Stolz dazu führt, dass ich nicht mehr bereit bin, mich verändern zu lassen, dann wird er halt, glaube ich, ungesund.
Ich weiß nicht, ob man den gesunden Teil stolz nennt. Also klar darf man natürlich ein Selbstwertgefühl haben und so.
Ja, okay, dass man, du würdest halt eher sagen, dass Stolz eher das Negative ist. Der Teil, ich will mich nicht verändern lassen, das ist alles so richtig, wie ich es denke und mache. Okay. Was hast denn du für einen zweiten Punkt?
Mein zweiter Punkt, ich bin am Vers 13 hängen geblieben, wo der Hananias aufgefordert wird, für den Paulus zu beten. Und er fängt so an, rumzueiern, das finde ich eigentlich ganz cool, und sagt, boah, Gott, weißt du, was das für ein Typ ist? Könnte man nicht irgendeinen anderen aussuchen? Also er fängt so ein bisschen an, mit Gott rumzufeilschen, aber sagt am Ende, okay, wenn du willst, dann mache ich das. Und dann kommt ja der Saulus zu ihm und er nennt ihn sogar Bruder. Und ich finde es krass, diese Entscheidung, obwohl ich all das Schlechte über diese Person weiß, ich nenne den Bruder, ich nehme den an. Und weiter geht's aber mit Paulus im Vers 16, da steht nämlich, dass er erfahren wird, dass er viel leiden wird. Und das ist bei ihm ja auch wirklich der Fall. Also man kann über die Briefe rauslesen, er wurde 8-mal ausgepeitscht, 1-mal fast zu Tode gesteinigt, 3-mal hat er Schiffbruch erlitten und am Ende wurde er in Rom geköpft. Also er hatte wirklich ein hartes Leben für Jesus, war mehrmals im Gefängnis und er wusste das alles, bevor er seinen Dienst angetreten ist. Also er wusste, das wird kein Ponyhof in meinem Leben, wenn ich Jesus nachfolge, und trotzdem tut er es. Und auch Hananias, beide gehen diesen Weg Gottes, obwohl sie beide das auch hätten ablehnen können. Also beide verlassen ihre Komfortzone. Der eine nimmt jemanden auf, von dem er weiß, es ist ein Christenverfolger. Und der andere sagt, ich gehe diesen Weg, obwohl ich weiß, er wird hart für mich und es wird mein Todesurteil sein sogar. Und spannend, wenn man guckt, was das für eine Auswirkung hat. Also Paulus, 3 Missionsreisen. Ich habe gelesen, er hat so um die 20.000 Kilometer zurückgelegt. Das ist... Genau, zu Fuß und mit dem Schiff, aber das war für die Zeit damals, sind es gigantische Werte. Also es gibt wahrscheinlich wenig andere Menschen, die so viel gereist sind wie Paulus. Und das mit dieser Motivation, ich will überall Gemeinden gründen, ich will die Leute besuchen, die Jesus kennengelernt haben und Fragen haben. Und es hat ja Einfluss sogar auf uns heute. Die Briefe von Paulus sind Teil unserer Bibel. Wir lesen die, wir diskutieren darüber. Es prägt unseren Glauben. Also auch das Wissen von Paulus war ja nicht nur schlecht, sondern es hilft uns ja heute, dass unser Glauben ein gutes Fundament hat. Und am Ende hat es alles damit begonnen, dass diese zwei Leute gehorsam waren. Dass sie gesagt haben, wir gehen diesen Weg, auch wenn er anders ist, als wir ihn uns vorgestellt haben. Und ich habe mal diesen Satz gelesen und fand ihn eigentlich ganz gut, wo steht meine Bequemlichkeit dem im Weg, dass ich die Welt verändern kann? Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen groß. Wir werden nicht alle in Paulus, der die Welt verändert, in dem Sinne. Aber vielleicht ist dein Auftrag und mein Auftrag, die Welt von deinem Nachbar zu verändern, von einer einzigen Person in deiner Klasse. Und dort brauchst du trotzdem manchmal diesen Schritt, den Paulus ja auch geht und Hananias, raus aus der Bequemlichkeit, raus aus der Komfortzone, dorthin, wo Gott dich vielleicht herausfordert, was zu tun, was erstmal schwierig ist. Auf jemanden zuzugehen, über den Glauben zu sprechen, jemandem zu helfen, den man vielleicht nicht mag, aber diesen Schritt zu gehen, raus aus der Komfortzone, ich glaube, da passiert ganz viel. Und das lese ich hier bei diesen beiden Typen in der Geschichte raus und finde es irgendwie sehr motivierend.
Genau, und wir würden letztendlich ja nie hier sitzen, wenn es denn Paulus später, also vorher Saulus, dann Paulus nicht gegeben hätte.
Genau.
Na, der ist ja im Grunde der Heidenmissionar, der ist in die Welten ausgegangen. Der hat sich immer wieder auch stark gemacht, dass der Glaube an Jesus eben nicht nur für die Juden ist, sondern dass Gott einen größeren Plan hat, dass er die ganze Welt erreichen will. Und deswegen wir haben eine Bibelwoche gemacht, eine Jugend-Kinderbibelwoche auf die Sandalen fertig los. Und deswegen ist er mit seinen Sandalen sozusagen in die entlegensten Ecken Europas gegangen, bis er am Ende sozusagen in Rom seinen Kopf verloren hat, für den Glauben sogar.
Ja.
Also genialer Mann, dieser Paulus, der Kleine, der von sich so klein gedacht hat, den Gott aber so groß gemacht hat. Ich bin bei einer ganz ähnlichen Stelle hängen geblieben, auch bei diesem lieber Bruder Saul. Also der Hananias hätte alles Mögliche diesen Saul an den Kopf werfen können. Das war ja kein Kindergeburtstag. Also Saulus war nie einer, der irgendwie frech zu Christen war. Oder, weißt du, der irgendwie dort immer mal rübergerufen hat, ihr blöden Christen oder so. Sondern der hat die verfolgt. Also da gab es Christen, die saßen wegen ihm im Gefängnis. Da gab es zu der Zeit schon Christen, die wurden auf seine Anordnung hin gesteinigt, also getötet. Also gequält, in Gefängnisse geworfen, gebunden, Familien auseinandergerissen. Also da steckt ja so viel Kummer und Schmerz dahinter. Und jetzt kommt Gott zu dem Hananias und sagt, und zu dem gehst du. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ich will den, ab sofort ist er auch Spieler in unserem Team. Und was da in den Hananias alles hochgekocht sein muss. Und wie dieser innere Kampf ist und wie er dann doch sagt, Gott, wenn du es willst, Jesus, wenn du es willst, dann mache ich das. Und dann spricht er ihn mit Bruder an. Und das finde ich genial. Und ich musste so dran denken, Gemeinde, dachte so an Gemeinde, Gemeinde Jesu ist nicht zuerst eine Gruppe von Freunden. Freunde kannst du dir raussuchen. Da sagt man, mit dem komme ich gut klar, mit dem komme ich gut klar, mit dem komme ich nicht klar, der gehört nicht mehr zu uns und so weiter. Also so eine Freundesgruppe, das ist doch so eine sehr elitäre Truppe, wo man sich gut versteht und miteinander klarkommt und selbst da kriselt es manchmal. Aber Gemeinde, so wie sie uns hier dargestellt wird, bedeutet eben eher das Bild der Familie. Gemeinde ist Familie. Meine Geschwister kann ich mir nicht raussuchen. Die kann ich völlig bescheuert empfinden. Aber sie gehören zu mir, sie sind meine Geschwister. Und so ähnlich redet die Bibel über Gemeinde. Gemeinde sind Glaubensgeschwister. Und da kann es sein, da sind Leute dabei, die kann ich absolut nie ab. Oder die nerven mich nur. Oder die stören mich. Oder die, keine Ahnung, sind einfach, schon wenn die im Raum reinkommen, hast du das Gefühl, oh nee, hätte ich gewusst, wenn der heute kommt, dann wäre ich daheim geblieben. Und dieser Text will uns aber daran erinnern, nee, am Ende kommst du nicht für den oder für den in die junge Gemeinde oder in den Gottesdienst, sondern du kommst für Jesus. Und Jesus führt Geschwister, Kinder Gottes zusammen. Und da kann es sein, dass man dann nicht mit jedem gleich super klarkommt und dass da ganz verschiedene zusammengehören. Aber das ist das Besondere, dass Jesus Menschen verbindet. Und dass wir lernen, gerade an den schwierigen Leuten vielleicht auch über unseren Schatten zu springen und auch die Schwierigen zu lieben, anzunehmen, und als Geschwister zu betrachten.
Ich finde es ja cool, dass Paulus über Gemeinde auch schreibt, ertragt einander in Liebe. Also er ist da auch Realist und weiß, dass in manche Leute einfach auf den Sack gehen. Und dass es aber trotzdem unser Auftrag ist, sich zu ertragen und ein Stück Weg miteinander zu gehen. Und ich glaube, gerade an den Personen, die man eher erträgt als mag, wächst man ja am meisten oft.
Ich würde vorschlagen, wir gehen zu den Nuggets. Was ist denn dein Nugget für heute?
Mein Nugget. Ich will euch herausfordern, wir haben das ähnlich schon mal gemacht, aber gute Sachen kann man auch mehrmals machen. Ich will euch motivieren, sprecht mal so ein gefährliches Gebet. Also so wie Saulus, der hat gebetet, als er Jesus begegnet ist. Und ich glaube, das war eine krasse Gebetszeit, weil er dort gemerkt hat, ich habe echt viel falsch gemacht. Ich muss an vielen Punkten in meinem Leben umkehren und vieles wird jetzt anders. Und ich will euch motivieren, sprecht so ein Gebet und sagt, Gott, begegne du mir, Jesus, begegne du mir wie diesem Saulus. Und korrigier mich. Sag mir, wo ich auf falschen Wegen bin und zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Und vielleicht ist das ein Gebet, was wirklich was verändert. Ich glaube daran, dass dieses Gebet was verändern kann, dass da, wo wir Jesus wirklich begegnen, auch immer Veränderung passiert im Leben. Und darum sage ich auch, es ist ein gefährliches Gebet, weil da echt was dranhängt. Darum überlegt euch das gut, aber ich will euch motivieren, dort so zu beten, wie Saulus gebetet hat.
Dankeschön. Mein Nugget für euch ist, ich habe es mal überschrieben, mit gebt die Kontrolle ab. Also vom selbstsicheren Verfolger wird Saulus zum Blinden, der durch andere geführt werden muss. Also er hatte plötzlich nichts mehr, den Hauts vom Pferd runter, der hat plötzlich nichts mehr selbst unter Kontrolle. Er ist nicht mehr selbstsicher, sondern er ist blind und muss sich von anderen führen lassen. Und ich mache euch mal Mut, mal zu überlegen, wo hältst du vielleicht krampfhaft an der Kontrolle in deinem Leben fest und sagst, das will ich selber in der Hand haben, hier will ich am Steuer sitzen, hier will ich entscheiden, wie es weitergeht, wohin es gehen soll. Also wo hältst du krampfhaft die Kontrolle und wo könntest du bewusst einfach die Kontrolle mal aus der Hand geben und in die Hände Jesu legen und sagen, ey Jesus, du meinst gut mit mir, so wie du es mit dem Saulus, später Paulus gut gemeint hast, du meinst es auch heute noch gut mit mir. Und ich gebe den Punkt bewusst mal in deine Hände, übernimm du dort die Kontrolle. Ja, das wäre mein Nugget.
Cool, vielen Dank. Dann würde ich sagen, uns bleibt nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Licht im Schacht.